Herzlich willkommen zum Copper Insights Podcast, dem Podcast, wo wir alle Fragen rund um das Thema Kupfer beantworten werden.
Das Problem ist, gibt es eine Zukunft für Kupfer in Europa? Derjenige, der in der Kupferwirtschaft zu Hause ist, weiß, dass mit diesem Metall Zivilisation und Wohlstand in die Welt gebracht wird.
Wenn wir immer mehr erneuerbare Energie ans Netz bringen, wir müssen das Netz ausbauen, wir werden durch die Energiewende und durch das neue Heizungsgesetz werden wir höhere Spitzenlast brauchen.
Es steht ja nicht an dem Produkt dran, kommt aus Deutschland deswegen so teuer und deswegen müsst ihr es kaufen, sondern den Drittmärkten entscheidet dann am Ende nicht nur die Qualität, aber vor allen Dingen der Preis.
Herzlich willkommen, Professor Dr. Fritz Fahrenhold, Aufsichtsratsvorsitzender der Arubis AG. Sie haben einen sehr bewegten Lebenslauf. Ich habe da mal ein bisschen gestöbert. Sie sind promovierter Chemiker, waren Umweltsenator. Sie kommen also ursprünglich aus der Politik und sind dann, nachdem Sie 6 Jahre Umweltsenator in Hamburg waren, in die Industrie gegangen, als Vorstand für erneuerbare Energien zur Shell AG. Dann weiter zur Repower. Dieses Unternehmen haben Sie an die Börse gebracht und danach haben Sie die Konzerngesellschaft für erneuerbare Energien der RWE, die Innogy, geleitet. Meine erste Frage, welche dieser Stationen hat Ihnen am meisten Spaß gemacht?
Das macht alles Spaß, wenn man Erfolg hat. Ich glaube, ich war ein ganz erfolgreicher Umweltsenator. Das war damals noch relativ einfach, weil die Probleme groß waren und man konnte mit relativ einfachen Mitteln die Probleme damals lösen. Da ging es um die Sauberkeit von Flüssen, der Elbe beispielsweise, der Alster oder die Bewältigung von Altlasten, der Bau von 4 Müllverbrennungsanlagen, wenn Ihnen das gelingt und Sie eine ganze Stadt sozusagen von Deponien befreien und die Wärme nutzen können. Heute ist Umweltpolitik schwieriger geworden und das war damals insofern sehr erfolgreich. Und die Industrietätigkeit, das Spannendste war natürlich, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Und dann zu führen zu einer doch relativen Größe. Wir waren zweitgrößter Windturbinenhersteller. Das war, glaube ich, schon die zweitspannendste Zeit. Aber auch so eine Shell hat natürlich einen ganz anderen Blick auf die Welt. Und da lernt man natürlich ganz andere Zusammenhänge, als wenn man sozusagen in einem mehr oder weniger regionalen Unternehmen unterwegs ist. Also ich kann von allen Seiten sagen, ja, das hat mir Spaß gemacht und auch meine wissenschaftliche Tätigkeit. Ich bin dann ja Honorarprofessor im Fachbereich Chemie geworden, hat mir auch viel Spaß gemacht und da habe ich dann ja das ein oder andere auch an Publikationen gemacht, die nicht jedem gefallen. Aber auch da muss ich sagen, hat mir immer Spaß gemacht, Widerstände zu überwinden und mich auch manchmal gegen den Strom zu stellen.
Jetzt waren Sie 6 Jahre Umweltsenator. Das ist ja in so einem politischen Amt eigentlich eine relativ lange Zeit. Also die Halbwertszeit eines Ministers oder eines Politikers, die ist ja in der Regel sehr kurz. Vor allen Dingen ist sie auch vorher gar nicht planbar, weil da meistens eine Legislaturperiode endet und man eine Wahl gewinnen muss. Und dann muss man auch wieder auf den Posten kommen. Ist das mittlerweile ein Problem, dass Politiker, die in diesen Ämtern sind, in diesen wichtigen Ämtern, eigentlich gar nicht mehr die Zeit haben, ihre Programme richtig umzusetzen oder wirklich was zu bewegen, nachhaltig?
Ja, das ist wirklich ein Problem. Ich hatte ja nun den Vorteil, dass ich vorher 8 Jahre Staatssekretär war. Das heißt, ich war sozusagen der zweite Mann in der Behörde, der Umweltbehörde. Von 1984 bis 91, da kannte ich den Laden natürlich von vorne bis hinten und hatte die meisten der Leute auch eingestellt. Insofern war das schon eine längere Zeit, in der ich die Umweltsituation Hamburgs gesteuert habe. Aber Sie haben völlig recht, man muss in zunehmendem Maße, weil die Prozesse sich lang hinziehen, eigentlich mit der Amtsübernahme anfangen, wenn man überhaupt die Früchte ernten will in einer Legislatur, die man selbst gesät hat. Also das Erste, was ich gemacht habe, war natürlich den Planungsprozess für eine Müllverbrennungsanlage in Gang zu bringen. Und ich hatte das Glück, nach 4 Jahren, das ist die normale Legislatur, den Grundstein zu legen. Das sind die Zeiten, die man braucht. Und wenn man dann das Glück hat, nochmal wiedergewählt zu werden in einer zweiten Legislaturperiode, dann kann man auch noch das Richtfest feiern und auch die erste, die Inbetriebnahme. Aber Sie haben völlig recht, die Prozesse sind so langsam und dann müssen Sie in der Politik eins nicht vergessen. 1,5 Jahre vor der Wahl passiert gar nichts mehr, weil alle gucken nur noch auf, ja, keine Fehler machen. Denn da steht ja die Wahl vor der Tür. Dann wird Problematisches gar nicht mehr angefangen. Das heißt, wir sind auch in der Politik eigentlich alles das, was in den ersten 2 Jahren nicht passiert, findet dann auch nicht mehr statt.
Ja, das ist ja schon fast eine verheerende Botschaft, ne? Dass wir zu langsam sind und alles denn quasi untergeordnet wird, dem dringenden Wunsch dann auch wieder gewählt zu werden. Jetzt habe ich Sie gefragt, was hat am meisten Spaß gemacht? Auf welche Erfahrung hätten Sie verzichten können?
Ja, ich hätte schon auf die Erfahrung verzichten können von Demonstrationen vor meiner Haustür. Das ist dann als Umweltsenator auch durchaus gegeben, nicht? Wenn man sich für etwas umstrittene, würde ich mal sagen, damals umstrittene Entscheidung, wie eine Müllverbrennungsanlage in einer Stadt zu bauen, das passte so manchem nicht. Und wenn die dann vor ihrer Tür stehen und morgens demonstrieren, darauf kann man verzichten. Umgekehrt hat man in einer Stadt einen großen Vorteil. Man sieht genau das, was man tut. Nicht? Die Minister haben ja meistens, sehen die ja nicht die Folgen ihrer Entscheidung. In einer Stadt ist man ja nicht nur Minister, sondern ist auch gleichzeitig Oberster Kommunalbeamter. Und das heißt also, wenn eine Entscheidung getroffen wird, dann sieht man auch die Realisierung unmittelbar. Nicht? Also, dass in der Elbe wieder geangelt werden konnte, dass wieder Fische da waren, dass man dadurch, dass man eine Kläranlage gebaut hat, dass die Industrieabwässer gereinigt worden sind und man hat dann die Möglichkeit, die Journalisten zu einem Fischessen mit Elbfischen einzuladen. Ja, das ist was Besseres kann einem nicht passieren.
Jetzt sind Sie Aufsichtsratsvorsitzender von Aurubis. Am Ende dieser langen Reise vom Umweltsenator über die Industrie, jetzt beim größten Kupferproduzenten in Europa, einem der größten der Welt im Aufsichtsrat. Kupfer, das ist dann auch das, was uns beide dann letztlich verbindet. Kupfer, das für mich immer das Herzstück der Industriegesellschaft für alles, was wir vorhaben zu tun in den nächsten Jahren, was wir tun müssen. Eine der am meistgestellten Fragen von unseren Kunden ist immer nach, wo geht der Preis hin? Ist immer, gibt es genug Kupfer für das, was wir uns auf die Agenda geschrieben haben, die Transformation, die Dekarbonisierung der Industrie. Wie sieht das Aurubis? Wie sehen Sie das als Aufsichtsrat? Haben wir da ein Nadelöhr?
Bevor ich auf die Frage komme, möchte ich noch auf einen Punkt hinweisen. Ich war ja als Senator zuständig für die Aurubis und die war damals ein ziemliches Problemkind. Wir hatten Arsen als Emissionen und kamen tonnenweise Arsen aus den Schornsteinen raus. Und die Grünen verlangten damals die Stilllegung und ich habe das damals abgewehrt und wir haben es hinbekommen, durch technische Einrichtungen eine der umweltfreundlichsten Hütten der Welt hinzubekommen. Aber zu Ihrer Frage, das Schöne ist doch, wir sind in einem Sektor, das alle brauchen. Kupfer ist tatsächlich die Modernisierungsmetall. Wenn Sie sich anschauen, die wichtigen Leitlinien der Entwicklung, gilt das nicht nur für die Elektrifizierung, es gilt für den Transport, es gilt für den Maschinenbau. Sie brauchen überall Kupfer und deswegen ist natürlich schon mal immer gut, in einem Sektor zu sein, den alle brauchen. Also wenn wir in der Bleiindustrie zu Hause wären, dann würden wir vielleicht nicht so eine entspannte Diskussion führen. Aber Sie haben völlig recht. Das Problem, was sich stellt, ist, wo gehen die Preise hin und haben wir genug und tun wir auch genug, um die Bedürfnisse zu befriedigen? Und es ist offensichtlich die steigende Elektrifizierung der Welt. Ich habe erst im letzten Jahr, muss man sich mal vorstellen, ist es gelungen, dass jeder indische Haushalt an das Stromnetz angeschlossen worden ist. Ja, um das herzustellen, brauchen wir Kupfer, aber für ganz viel Kupfer. Aber es geht nicht nur um das einfache Kupferkabel, es geht um viel mehr. Es geht um Windkraftwerke. Ich weiß nur aus meiner Zeit als Windkraftmanager, in unseren größten Anlagen brauchten wir 30 Tonnen Kupfer. Das kann man sich gar nicht vorstellen. 30 Tonnen in einer Windkraftanlage. Und sie brauchen es natürlich in der Steuerung, sie brauchen es bei den Chips und deswegen der Bedarf wird massiv steigen. Wir können davon ausgehen, dass der Bedarf sich in den nächsten 25 Jahren nochmal um 50% weltweit steigen wird. Im Augenblick haben wir einen kleinen Rückgang der Preise. Das werden die Kunden, das merken die Kunden auch. Nicht? Wir hatten ja schon mal 10.000 Euro pro Tonne. Jetzt sind wir bei 8.200 Euro pro Tonne Kupfer. Aber am Ende werden wir zumindest im Verlauf dieses Jahrzehnts neue Knappheiten spüren. Das heißt, die Erschließung neuer Minen, um diese Bedarfe zu befriedigen, wird nicht ganz Schritt halten mit dem Bedarfen. Wir als Aurubis haben ja einen großen Vorteil, dass wir einen Teil durch Recycling erzeugen. Das ist sozusagen unser Urban Mining, wenn ich das mal so sagen darf. Aber völlig klar ist, auch wenn der Anteil natürlich Jahr für Jahr zunimmt weltweit, der durch Recycling erzeugt wird, wird Recycling nicht die Lösung sein können, weil es gibt ja viele, die sagen, ja, Bergbautätigkeiten sind per se auch immer eher problematisch. Wir werden den großen Teil, 80% des Kupfers weltweit durch Minen erschließen müssen. Die liegen nicht in Europa, die liegen in anderen Ländern. Und da sind wir dann schon bei einem Riesenproblem, dass natürlich die Ansprüche der Gesellschaft, jedenfalls unserer Gesellschaft, ja ist, dass auch in einem Land wie Peru oder in einem Land wie Indonesien die Standards gelten sollten, die wir bei uns ansetzen. Das heißt, diese Thematik Lieferkette wird für alle immer anspruchsvoller und schwieriger, aber es ist lösbar. Wir müssen dann auch, und das tun wir auch, ab und zu mal dann auf Lieferbeziehungen verzichten. Aber insgesamt ist völlig klar, Preis und Verfügbarkeit und Angebot werden der Nachfrage nicht ganz hinterherhinken. Also der Preis eben wird dadurch natürlich stärker ansteigen. Aber ich meine, für alle, die in dieser Industrie zu Hause sind, muss man sagen, man muss umgekehrt ja auch sagen, derjenige, der in der Kupferwirtschaft zu Hause ist, weiß, dass mit diesem Metall Zivilisation und Wohlstand in die Welt gebracht wird. Und deswegen ist das meines Erachtens ein gutes Gefühl, wenn man sieht, wie Kupferdraht erzeugt wird oder wie er weiterverarbeitet wird. Das Problem, was wir nur haben, ist im Augenblick gar nicht so sehr, dass das Kupfer an sich das Problem ist, sondern das Problem ist, gibt es eine Zukunft für Kupfer in Europa? Das ist unser Problem.
Das ist auch etwas, was uns massiv beschäftigt als Weiterverarbeiter. Gibt es eine Zukunft für die Kupferproduktion, aber auch für die Weiterverarbeitung von Kupfer in Europa? Weil eins spielt ja ins andere rein. Und wenn es keine Primärproduktion und keine Sekundärproduktion mehr gibt in Europa, dann ist ganz, ganz schnell auch die Weiterverarbeitung gefährdet. Ne? Und das beschäftigt uns als großen Kupferlackdrahtproduzenten natürlich auch. Ne?
Also wir werden nicht so viel starken Anstieg haben wie die Welt. Ich sagte ja vorhin, Welt wird 50% an Bedarf zuwachsen, aber Europa sind es immerhin auch 30%. Ein Drittel mehr Kupfer in Europa und der sollte nach Möglichkeit ja auch durch eigene Produktion befriedigt werden. Die Minen werden wir mit Sicherheit nicht haben in Europa. Wir werden natürlich versuchen müssen, die Recyclingquote zu verbessern. Immer noch exportieren wir einen großen Teil unseres Kupferschrotts nach Übersee. Auch da muss man sich die Frage stellen, kann Politik auch hier helfen? Denn ich finde, jeder Export von Rohmaterialien in schlechtere Produktionsbedingungen, das kann man eigentlich cum grosso sagen, könnte ja auch dazu führen, dass man sagt, dann lass uns doch mal ein Incentive geben, dass das hier bleibt. Aber viel größeres Problem sehe ich eben in der Standortpolitik, denn um Kupfer zu erzeugen, um Kupfer weiter zu verarbeiten, brauchen wir Energie. Und wir sind im Augenblick dabei, die Grundlagen für die Rohstoffverarbeitung in Deutschland, die Grundstoffindustrie und dann in Folge die Kette zur Weiterverarbeitung bis hin zum Elektromotor, bis hin zum Kupferhalbzeug zu zerstören. Ganz einfach. Wir bauen ja gerade eine neue Recyclinghütte in Amerika, in den USA, und wir haben dort einen Stromtarif von 3 Euro Cent und einen Gastarif von 3 Euro Cent pro Kilowattstunde. In China, wissen wir, wird der Strom für 4 Euro Cent angeboten. Im Augenblick ist der Strompreis in Deutschland bei 13. Das heißt, der 3- bis 4-fache Preis. Das hat uns im ersten Jahr natürlich noch nicht so erwischt, weil wir ja über Jahre hinaus schon im Vorhinein einkaufen. Und es kommt etwas Zweites hinzu, dass wir profitieren noch ein bisschen von der CO2-Vergütung. Ja, dadurch, dass der Strom in Deutschland ja immerhin noch zu fast 50% aus fossilen Quellen erzeugt wird, gibt es eine CO2-Vergütung auf den Strompreis. Das heißt, für uns sind nicht die 13 Euro Cent an der Börse maßgeblich, sondern wir bekommen etwa 4, 5 Euro Cent zurückvergütet, weil wir in diesem Sektor Kupfer zu Hause sind. Das gilt auch für Aluminium, das gilt auch für andere wichtige, hochenergieintensive Grundstoffindustrie. Und das wird aber, und das ist die große Bedrohung, 2027 beginnend zurückgeführt. Diese CO2-Gutschrift, die ja die EU aus guten Gründen gemacht hat, denen gesagt hat, naja, also wir machen den Strom teuer in Europa, dadurch, dass wir jede Tonne CO2, die aus einem Kraftwerk emittiert wird, mit einem CO2-Zertifikat versehen. Das heißt, der Erzeuger muss dafür einen Preis bezahlen. Der ist im Augenblick bei 100 Euro pro Tonne. Das ist sehr viel Geld. Das ist auf den Strompreis umgerechnet. Wenn Sie bei Kohle, wenn wir mal Kohle mal von Kohle reden, sind das 5 Euro Cent. Und wenn wir von Gas reden, sind das auch immerhin schon 2,5 Euro Cent, die sozusagen diese CO2-Pönale, diese CO2-Strafsteuer für deutsche Kraftwerke und damit natürlich auch für die Strombezieher ausmacht. Und um den Wettbewerbsnachteil auszugleichen gegenüber China, haben wir gesagt, naja, die Chinesen machen eben, wie wir wissen, 80% aus Kohle und zahlen nichts dafür und nehmen auch keine CO2-Zertifikate. Also müssen wir dieser Industrie einen Wettbewerbsausgleich geben. Und der ist aber befristet bis 2027. Und das geht dann zurück in 2033 auf Null. Ich kann jetzt schon sagen, für 13 Euro Cent ist in Deutschland kein Kupfer zu machen. Das geht nicht, solange die anderen das für 3 Euro Cent machen. Ja, es steht ja nicht an dem Produkt dran, kommt aus Deutschland deswegen so teuer und deswegen müsst ihr das kaufen, sondern auf den Drittmärkten entscheidet dann am Ende nicht nur die Qualität, aber vor allen Dingen der Preis. So, das heißt also, jetzt haben wir noch zusätzlich die Situation in Deutschland verschärft, als wir den einzigen CO2-freien Stromerzeugungsherstellung, die Stromherstellung, nämlich Kernenergie, abgeschafft haben. Damit machen wir es uns noch mal schwerer. Und es ist ja kein Geheimnis. Wir sind jetzt dabei, seit 15. April sind ja alle Kernkraftwerke in Deutschland nun endgültig stillgelegt worden, steigt der Import. Wir importieren aus Frankreich, Tschechien, aus anderen Ländern, Schweiz, Österreich, Polen. Und nur in den Zeiten, in denen es sehr windig ist und sehr sonnig ist, exportieren wir auch. Aber in der Nacht vor allen Dingen importieren wir massiv Grundlaststrom und haben uns das Leben schwer gemacht. Und deswegen mache ich mir da ganz große Sorgen. Und deswegen war unsere Forderung natürlich auch, die Politik muss sehen, dass hier Deutschland auch ein Investitionsland bleibt für Erweiterungen, für Fabriken, von Ansiedlungen. Und deswegen muss ein Industriestrompreis her, wie er auch in Frankreich ja üblich ist. Die Franzosen haben es einfach, die haben Kernenergie und sagen, der Großteil der Kernenergie geht in die Industrie und deswegen ist er dann auch billiger und preiswerter. Wir haben das nicht und deswegen haben wir uns das Leben besonders schwer gemacht. Und jetzt kann man natürlich sagen, und das wird ja meistens gesagt, naja, aber wenn wir jetzt ganz viel Solar- und Windenergieanlagen machen, dann ist das ja die Lösung. Und es gibt ja auch viele, die glauben, dass das preiswerter wäre als Kohle- oder Gasstrom. Das ist aber nur oberflächlich gesehen richtig. Sie können heute Windenergiestrom für 7,5 Euro Cent machen, das ist richtig. Aber eben nur an 2000 Stunden des Jahres. An 140 Tagen des Jahres weht kein Wind. Das heißt, Sie müssen, wenn Sie daraus eine zuverlässige Stromversorgungsquelle machen, müssen Sie den natürlich, diesen zufällig anfallenden Strom umwandeln für die Zeit, wo zum Beispiel kein Wind ist oder keine Sonne im Winter und nachts scheint die Sonne ja bekanntermaßen niemals. Speichern. Und wenn Sie jetzt die Speicherung hinzuaddieren, dann kommen Sie eben auf Strompreise, nicht? Wenn Sie den Wasserstoffweg nehmen, dann kommen Sie auf Faktor 4. Ist dann am Ende, kommen wir auf 15, 20 Euro Cent. Und deswegen ist das eine große Gefahr. Denn wir können ja unsere Fabriken nicht nach dem Wind fahren. Wir können ja nicht sagen, wir machen jetzt nur Kupfer, wenn gerade draußen eine Windböe vorbeikommt. Oder nachts stellen wir unsere Anlagen ab, wenn keine Sonne da ist. Deswegen ist das Speicherproblem die Achillesferse der Erneuerbaren. Ich bin sehr für Erneuerbare, aber wir müssen sehen, je mehr das über die 50% Anteil geht, umso mehr muss auch zwischengespeichert werden. Und was jetzt zunehmend hinzukommt, Sie müssen die Spitzen, nicht? Wir kriegen ja nach dem Plan von Herrn Habeck am Ende 200.000 Megawatt Wind und ähnlich viel Photovoltaikkapazität. Jetzt, wenn da so ein Windböe über Deutschland geht, dann haben Sie 200.000 Megawatt, die Sie gar nicht gebrauchen können. Aber eben auch nur für eine Stunde oder zwei. Und dann ist es schon wieder vorbei. Das heißt, dafür lohnt sich auch kein Elektrolyseur oder dafür lohnt sich auch nicht, eine Batterie zu speichern, die dann vielleicht in 3 Wochen den Strom wieder abgibt. Das heißt, hier sind immer noch Dinge im Fantasieland und auf Dauer ist es auch keine Lösung. Das, was jetzt, ja Gott sei Dank, die Bundesregierung macht, indem sie sagt, wir wollen einen Strompreis von 6 Euro Cent heruntersubventionieren. Das kann man mal ein Jahr machen, das kann man auch 2 Jahre machen, aber wir reden natürlich über eine Belastung für den öffentlichen Haushalt von 10, 15 Milliarden. Und ich kann mir vorstellen, dass die Bürger irgendwann mal auch nervös werden und sagen, wieso kriegt die Industrie eigentlich hier eine Subvention, die am Ende alle Stromkunden ja bezahlen und Steuern zahlen.
Das ist genau das, was wir auch sehen, dass man die Verbraucher gegeneinander auszuspielen beginnt. Ich habe mir die Zahlen auch mal angeschaut. Wir haben im Moment in Deutschland 67 Gigawatt Peak installiert Wind und 69 Gigawatt PV. Und beim Wind haben wir letztes Jahr 123 Terawattstunden Energie erzeugt und das entspricht einer Verfügbarkeit von knapp über 20%. Und bei PV ist es ungefähr die Hälfte. Da haben wir 60,8 Terawattstunden erzeugt. Und Sie haben vollkommen richtig das erwähnt. Wir werden, wenn wir weiter massiv ausbauen, ohne Speichermöglichkeiten zu finden oder mit diesem Überschussstrom was Sinnvolles anzustellen, dann werden wir das Problem bekommen, dass wir negative Preise bekommen werden im Sommer, wenn wir den Strom exportieren oder quasi verschenken oder noch an oder bezahlen müssen, dass er uns abgenommen wird. Und das wird, je mehr ausgebaut wird, natürlich dann immer massiver, dieses Problem.
Aber wir stellen ab und zahlen trotzdem, das wird ja auch gemacht. Wir müssen ja sehen, wir haben ja das sogenannte Einspeisemanagement, wenn wir zu viel Wind haben, nicht wie Sie schon zu Recht sagen, wir haben 67 Gigawatt Wind, das kann an manchen Tagen, am Wochenende schon gar nicht untergebracht werden und deswegen wird dann auch werden Windparks abgestellt und trotzdem bezahlt. Und das sind ja im Augenblick Summen, die diese Volatilität der Erneuerbaren zu managen, kostet im Augenblick etwa 2,4 Milliarden. Und das geht über die Netzbetreiber. Das wird über die Netznutzungskosten natürlich umgelegt und wird nicht weniger, sondern das wird eher mehr. So, deswegen, was könnte man tun? Und was muss man tun? Ich fand den Ansatz der Bundesregierung zunächst mal zu sagen, okay, wir müssen eigentlich jetzt mal offen ansprechen, dass für eine gewisse Zeit 100% noch gar nicht als Lösung anstehen kann, 100% Erneuerbares. Hört man ja immer wieder, ja, 100%. Das, weil das natürlich die Schere immer weiter auseinander geht. Und in der Bundesregierungsplanung waren dann ja die berühmten 40 bis 50 Gaskraftwerke. Nun ist die Welt seit 2 Jahren eine andere. Und wir wissen, dass das preiswerte Gas, was ja so ein bisschen die Schwierigkeiten der Energiewende kaschiert haben. Nicht? Der billige russische Gaspreis hat das kaschiert. Da konnte man immer noch relativ preiswert dann ein Gaskraftwerk hochfahren, wenn Wind und Sonne nicht da waren. Und das hatte die Bundesregierung dann vor, auszuweiten. Das wird aber jetzt ein bisschen schwieriger, weil uns dieser preiswerte Rückgriff nicht mehr zur Verfügung steht. Und ich habe ja in meinem Buch Große Energiekrise darauf hingewiesen, dass wir, wenn wir schon aus der Kernenergie ausgestiegen sind, das halte ich nach wie vor für einen der schwersten Fehler der Politik in Deutschland, denn wir sehen ja, wie die anderen Länder um uns herum Kernkraftwerke bauen, dann muss man wenigstens mit den Energierohstoffen, die man hat, vernünftig umgehen. Es macht aus meiner Sicht wenig Sinn, Fracking-Gas aus Amerika zu importieren, mit hohem CO2-Fußabdruck übrigens und höheren Kosten, deutlich teurer, als wenn wir unser eigenes Fracking-Gas, was wir haben. Wir haben riesige, gute Erfahrungen mit dem Aufschluss von Schiefergas. Wir wissen auch, wo es liegt. Das könnte uns die nächsten 20, 30 Jahre preiswert zur Verfügung stehen. Das will man nicht, weil man Angst vor dem Bürger hat. Ich kann mir das auch vorstellen, dass der Bundeskanzler gesagt hat, bevor ich da Ende Gelände sich an einem Bohrturm in Niedersachsen anklebe, dann lasse ich das lieber und versuche es anders. Aber wir müssen in Deutschland lernen, auch gewisse Notwendigkeiten durchzusetzen. Und weil unser Wohlstand steht zur Debatte. Und deswegen ist die Frage am Ende, klar, ist es viel einfacher, wenn man sagen könnte, wir können alles aus Sonne und Wind machen, aber die unangenehme Wahrheit ist, brauchen wir zumindest mittelfristig auch ein Rückgriff zum Beispiel auf heimisches Gas. Und das Zweite, was ich vorgeschlagen habe, ist ja, wir haben nach wie vor einen großen Braunkohleschatz. Und dieser Braunkohleschatz hat aber den großen Nachteil, dass er die größten CO2-Emissionen pro Kilowattstunde erzeugt. Und mittlerweile gibt es aber die Technik, die CO2-Emissionen zu reduzieren, also um 90% zu vermindern, indem man die Abgase durch eine Aminwäsche bringt und dann das CO2 zurückhält. Dann kann man das CO2 einsetzen in anderen Prozessen. Ich weiß zum Beispiel, dass bei RWE ein großes Braunkohlekraftwerk die Abgase, Teil der Abgase abgetrennt wird und das geht in die Sprudelindustrie. Aber man kann es auch in tiefe Sedimente verpressen. Die Norweger haben gesagt, wir öffnen unsere ausgebeuteten Erdgasfelder dafür. Die Isländer haben gesagt, ihr könnt gerne zu uns kommen und das CO2 bei uns im Gestein verpressen, was den Vorteil hat, dass es sie tatsächlich auch dort dann umsetzt in dem tiefen Gestein, in dem vulkanischen, zu Dolomit. Und das würde günstiger sein als die 100 € Zertifikate. Und wir müssen hier wirklich jetzt eine sehr ernsthafte Debatte anfangen in Deutschland. Die Zeit läuft ab. Das, was wir tun, die Energiepreise sozusagen auf dem Niveau zu belassen, in dem wir es sind, das geht 1, 2, 3 Jahre gut, aber dann wird es am Ende Arbeitsplätze kosten, es wird verlagert. Die BASF ist schon kräftig dabei. Der ein oder andere Motorenhersteller produziert mittlerweile in China und in den USA. Und das darf am Ende nicht unsere Lösung sein, nach dem Motto, naja, wir haben nicht mehr genug Strom, also wie gut, dass die Industrie Deutschland verlässt, denn jeder muss wissen, daran hängt unsere Wirtschaft. Es gibt keine andere Nation, die so stark von den Exportgütern abhängig ist wie Deutschland. Und das hat unseren Wohlstand ausgemacht. Und wir waren stolz darauf, dass wir immer noch 23% des Bruttoinlandsprodukts durch Industrie generieren. Und darüber müssen wir gemeinsam kämpfen. Und da müssen wir auch mit der Öffentlichkeit, mit den Medien in einen Dialog eintreten und sagen, Leute, was habt ihr eigentlich dagegen, wenn ein Kohlekraftwerk mit CO2-Abscheidung preiswerten Strom erzeugt? Was habt ihr dagegen? Denn man darf ja eins nicht vergessen. Man kann natürlich sagen, wir machen das alles mit Wind und Sonne, aber für Wind und Sonne werden in anderen Ländern bergmännische Bohrhaben betrieben. Nicht? Also wer Kupfer haben will, wer Lithium haben will, wer Kobalt haben will, um Wind und Sonne, Sonnenenergie zu erzeugen, muss auch eingestehen, dass dazu in anderen Ländern bergmännische Verfahren nötig sind. Und natürlich haben wir diese große Diskussion über die großen Braunkohlelöcher geführt, eher nach dem Motto, lieber nicht. Ja, lass doch lieber so, wie es ist. Ja, aber irgendwo werden wir uns diese Frage stellen müssen, was ist eigentlich verantwortlicher? Ein nach 20, 30 Jahren renaturierter Braunkohletagebau mit einem Kraftwerk, das uns wettbewerbsfähigen Strom liefert und gleichzeitig CO2 abscheiden lässt und damit im Übrigen auch den Chinesen, den Indern zeigt, die werden ihre Kohlenstoffvorräte nutzen. Keine Frage. Die Chinesen werden ihre Kohle nutzen. Aber wir könnten sagen, wir haben die Technik, mit der man das sauber machen kann. Und diese Diskussion beginnt. Ich habe ja schon mitbekommen, dass, und das haben wir alle mitbekommen, dass Herr Habeck jetzt anfängt, ein bisschen nachzudenken, ob das denn so klug war, dass es in Deutschland ein solches CO2-Abscheidungs- und Verpressungsverbot gibt. Mir dauert das nur zu lange, weil die Industrie kann nicht, wie eingangs gesagt, 4 Jahre warten bis zur nächsten Legislaturperiode, dass es dann der nächste macht. Nein, die jetzt an der Regierung sind, müssen diesen Knoten durchschlagen.
Wir haben auch noch ein anderes Problem, wenn wir immer mehr erneuerbare Energie ans Netz bringen. Wir müssen das Netz ausbauen. Wir werden durch die Energiewende durch das neue Heizungsgesetz, alle gehen auf Wärmepumpen oder das ist der Plan, wenn wir höhere Spitzenlast brauchen. Und wenn die erneuerbaren Energien das nicht bereitstellen, ganz egal wie viel Leistung wir installieren, dann brauchen wir Backup-Kraftwerke. Und Sie haben es vorhin erwähnt, wir haben keine Kernkraft mehr. Unsere Nachbarn sind vielleicht nicht immer in der Lage zu exportieren und unseren Bedarf zu erfüllen. Also brauchen wir Backup-Kraftwerke und da haben wir im Moment eben nichts anderes außer Gas und Kohle. Also müssen wir quasi die Kohlekraftwerke, die wir jetzt aus der Reserve holen oder die wir betreiben, ja so oder so irgendwie CO2-neutral oder freundlicher machen, als sie eh schon sind. Also das ist ja eigentlich gar kein Widerspruch, weil wir haben ja im Moment wieder viel mehr Kohle am Netz, als wir eigentlich jemals hätten haben wollen zu den Zeitpunkten.
So ist es. Und die werden ja nach Lage der Dinge auch bis 2038 betrieben werden. Und deswegen, ich meine, alleine für 12 Jahre, selbst wenn man das wirklich 38 abschalten könnte, wir haben jetzt 23, bis so ein erstes CO2-Wäsche gebaut würde, dauert 2 Jahre, hätten wir immer noch 13 Jahre eine CO2-Minderung, die deutlich höher wäre als das, was diese ganze Wärmepumpendiskussion mit sich bringt. Schauen Sie, wir haben 50 Millionen Tonnen CO2 in den ostdeutschen Braunkohlerevieren und in den Kraftwerken dort. 50 Millionen Tonnen, etwa 10% der deutschen Emissionen. Und wir kümmern uns aber um die 10 Millionen Tonnen, die man rausholen kann bis 2030 durch ein aggressives Wärmepumpenersatzprogramm. Ich will es mal ganz vorsichtig nennen, denn es ist ja am Ende so, wenn eine Gasheizung kaputt geht, so war der Plan, dann muss eine Wärmepumpe rein. Und mit dieser Härte, mit der die Bundesregierung das vorgetragen hat, hat sie sich keine Freunde in den Häusern gemacht, weil die haben natürlich, die haben ihre eigene Lebenswirklichkeit, ja. Die haben nicht die theoretische am grünen Tisch zu entscheiden, wir machen mal eben 6 Millionen Wärmepumpen. Nein, hinter 6 Millionen Häusern stehen 6 Millionen Schicksale mit einzelnen Situationen. Da ist ein älteres Ehepaar, das ist gerade 75 oder 80 und soll noch mal eine Wärmepumpe machen oder das Haus hat und die haben gerade ihren Kredit abbezahlt. Das heißt, die gesamte Lebenswirklichkeit, die so unterschiedlich ist, hat man versucht, in ein Prokrustesbrett eines Gesetzes zu pressen und das ist schiefgegangen. Der Protest hat Wirkung gezeigt, glaube ich. Und jetzt muss man sich mal anschauen, was man damit bewirkt hat, weil ja wir zu Recht gesagt haben, wir haben immer noch 50% kohlebasierten Strom und die Wärmepumpe bedient sich aus genau diesem kohlebasierten Strom, insbesondere im Winter. Im Winter haben wir ja eher weniger Sonne und deswegen haben wir natürlich auch und wir haben auch Winterflauten. Das heißt also auch, der CO2-Ausstoß des Stroms ist dann höher. Und das heißt, dann, wenn die Wärmepumpe am Netz ist und arbeitet, hat sie einen sehr viel höheren CO2-Fußabdruck. Ich habe das mal verglichen. Das geht ein bisschen pro Wärmepumpe aus. Ein paar Gramm sind das auch nur. Aber die Bundesregierung sagt es ja auch. Nicht 6 Millionen Wärmepumpen liefern am Ende in 2030 10 Millionen Tonnen CO2 weniger. Das ist, und dafür müssen wir, da reden wir über 130 Milliarden Invest für 10 Millionen Tonnen. Das ist, um es mal im Vergleich zu bringen, zu der Braunkohle. Ich habe das auch mal ausgerechnet. Wenn Sie die gesamte deutsche Braunkohle CO2-frei machen würden in Ostdeutschland, dann brauchen Sie ungefähr ein Zehntel von den 130 Milliarden. Lassen es 20 Milliarden sein. Deutlich günstiger, aber sie haben 5-mal so viel Effekt. Und darüber müssen wir jetzt diskutieren. Das kann doch nicht sein, dass wir nur wegen, weil es so eine Ideologie gab, die Kohle verteufelt hat, dass wir dann sozusagen jetzt die Bürger dafür zahlen lassen, indem wir ihnen übermäßig in die Heizungskeller eingreifen oder, was ja auf der anderen Seite auch schon passiert, die Ankündigung, dass sie ihre Automobile nicht bis zu Ende fahren können oder keinen neuen Verbrenner sich beschaffen können. Anstatt die dicken Dinger vom Tisch zu räumen, sollte man nicht sozusagen am kurzen Ende anfangen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass der Protest, der jetzt laut geworden ist, dazu führt, dass man sich das nochmal anguckt. Und wir sehen ja die ersten Entwicklungen. Also ich habe jetzt mit großem Interesse gesehen, dass Heidelberg Zement eine erste Pilotanlage zur CO2-Abscheidung in Lenkfurt baut, nach diesem gleichen Prozess der Aminwäsche. Und das heißt, und RWE baut in England Gaskraftwerke mit CO2-Wäsche, hat das jedenfalls bekannt gegeben. In Niederlande Kohle- und Biomassekraftwerke mit CO2-Wäsche. Und das dauert nicht mehr lange, das sage ich Ihnen, Herr Wieland, es dauert nicht mehr lange, bis alle die Medien, die das so ein bisschen, das Thema versuchen zu umgehen, nicht dran vorbeikommen und sagen, der Elefant steht im Raum, wir müssen adressieren, wir müssen Kohle sauber machen. Und dann haben wir zumindest die größten Brüche der nächsten Jahre, bis wir dann wettbewerbsfähige Speicher haben, vermieden. Und Das Schöne ist, wir würden unsere Industrie erhalten. Sie könnten noch mehr Kupferdraht von uns verarbeiten und wir könnten Ketten nicht aufreißen lassen. Davor habe ich ja die größte Sorge. Wenn ein Industriebetrieb weg ist, der kommt in den nächsten 10 Jahren nicht wieder.
Eigentlich ist das ja fast schon, wenn man das wirklich ganz nüchtern betrachtet, schon fast zu spät, weil jetzt nehme ich mal eine Kupferhütte wie Aurobis oder eine Kupferlackdrahtfabrik, wie wir sie betreiben. Wenn jetzt einer das auf der grünen Wiese neu bauen wollte, er würde das mit Sicherheit nicht in Deutschland machen und wahrscheinlich mittlerweile auch noch nicht mal im Herzen Europas, auch bei Energieerzeugung.
Bei der Recyclinghütte sehe ich das noch ein bisschen anders, weil sie natürlich nah am Markt sein müssen. Aber Sie haben recht, also eine neue Primärhütte auf der grünen Wiese, dafür sind die Rahmenbedingungen nicht da. Und das heißt, wir haben ja schon seit Jahren höhere Abschreibungen als Reinvestitionen. Und das ist gut für eine Volkswirtschaft. Das heißt, eigentlich muss das ja umgekehrt sein. Wir schaffen es nicht mehr, die Erhaltungsinvestitionen zu erhalten. Von Wachstum redet ja schon keiner mehr. Und das ist brandgefährlich. Das können Sie 3-5 Jahre machen. Aber dann kommt irgendwann die Frage, Greenfield irgendwo. Und diese Frage, dafür werbe ich, muss wieder möglich sein. Es muss wieder Spaß machen, in Deutschland auch eine Grundstoffindustrie Standort aufzubauen. Das muss doch möglich sein. Diese Bedingungen muss geschaffen werden, denn dass wir jetzt nur noch mit Riesensubventionen versuchen, die Industrie zu halten, ja, das ist für 2-3 Jahre ein guter Übergang, aber er muss einmünden in eine industriefreundliche Politik. Und da wünsche ich mir auch, dass unsere Gewerkschaften eine deutlichere Sprache sprechen und für ihre Arbeitsplätze kämpfen.
Ich denke, das werden Sie tun. Sie hatten erwähnt, Sie haben ein Buch geschrieben, die große Energiekrise und wie wir sie bewältigen können. Wir werden das als Link in die Shownotes packen. Vielleicht will der ein oder andere Zuhörer da mal ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema. Ich denke, das ist ein sehr wichtiges Thema. Energieversorgung und Erzeugung und Verteilung sollte eigentlich Kernthema aller Parteien sein, aller Stakeholder mittlerweile. Es ist eigentlich an Wichtigkeit nicht zu überbieten. Packen das gerne rein und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Kampf. Ich interpretiere das mal auch so ein bisschen Kampf gegen viele Widerstände und ich würde mir auch wünschen, dass diese ganze Debatte etwas mit weniger Emotionen, mit mehr Sachlichkeit geführt wird und dass wir uns alle oder auch die Entscheidungsträger sich an das Pareto-Prinzip zurückerinnern, weil man nämlich meistens 80% der Effekte mit 20% der Maßnahmen erzielen kann, also die großen Dinge vom Tisch räumen und sich nicht in den Details zu Tode kämpft. Ein Punkt war noch Nachfragemanagement. Sie hat angesprochen, dass man ja irgendwo dann versuchen wird, Verbraucher vom Netz zu nehmen oder die Last abzuwerfen, wenn der Strom nicht reicht in den Peakzeiten. Wir in der Grundstoffindustrie oder in der Metallindustrie, wir sind Conti-Betriebe, wir können das nicht tun. Aber vielleicht kann es ja die Deutsche Bahn, die können ja an den Tagen dann steigen in Zukunft, wo wir eh weniger Strom haben. Das könnte man ja da mal unter Nachfragemanagement dann ganz gut.
Ich finde es immer lustig, wenn ich mit der Bahn fahre und dann ganz stolz man darauf hingewiesen wird, dass diese Bahn mit 100% Ökostrom fährt. Wir alle kennen den Mix und dass das eine rechnerische Zuordnung ist, dass man den tatsächlich vorhandenen, auch bei der Bahn vorhandenen Ökostrom dem ICE zumisst, aber der Güterverkehr läuft dann zu 100% auf Kohle. Das können Sie einem Naturwissenschaftler nicht verklickern, dass es den Separator für die Elektronen im Netz gibt. Also insofern haben wir wir kriegen ein Problem natürlich, dass wir zunehmend unsere Energiebedarfe elektrifizieren. Der Trend ist da, aber ich habe eine höllische Sorge vor der Schnelligkeit, in der das im Augenblick vollzogen wird. Sie müssen ja sehen, wir haben ja deswegen in der Vergangenheit eine solche Stabilität unserer Energieversorgung gehabt, weil wir 3 Quellen hatten. Wir hatten Gas für die Wohnwärme, wir hatten Öl für die Mobilität und wir hatten Strom für Industrie und Haushalte für Kraft. Prozesse. So. Und jetzt versuchen wir das alles von dem Kupferdraht in der Straße versorgen zu lassen. Und das wird innerhalb von 10 Jahren nicht funktionieren. Das wird nicht schiefgehen, weil dafür ist die Infrastruktur nicht da und sie werden natürlich, man muss sich vorstellen, nicht 40 Millionen PKWs fahren nach Hause und wollen dann wieder geladen werden. Das kann natürlich nur so funktionieren. Und so hat es ja jetzt die Bundesnetzagentur ja schon in Aussicht gestellt, dass der Energieversorger die Möglichkeit haben muss, einzelne Verbraucher abzustellen. Aber was ist das für eine Zukunft? Ich möchte doch meine Freiheitsbedürfnisse, ich möchte doch entscheiden können, wann ich das will, wenn ich zu meiner Tante ins Sauerland fahren will oder wenn ich zu meinen Kindern nach Berlin fahren will und es nicht mit der Bahn, sondern vielleicht mit dem Auto machen möchte. Und das wird am Ende kontingentiert. Du kannst es nicht mehr zu jeder Zeit haben. Und das ist für mich eine ganz gefährliche Einengung bürgerlicher Freiheiten. Und deswegen muss man hier auch ganz klar sehen, ja, ich weiß, dass wir CO2 zu vermindern haben weltweit, aber wir müssen immer auch die Tassen im Schrank lassen. Wir haben 1,9% des CO2-Anteils weltweit. Und ich finde, wir müssen auch einmal unseren jungen Leuten mal erklären, was in den letzten 40 Jahren passiert ist. Es hat kein Land in der Welt diesen CO2-Absenkungsmechanismus gemacht wie wir. Kein Land war so erfolgreich, die eigenen Emissionen um 40% zu reduzieren. Da ist auch mal ein bisschen stolz auf das, was wir erreicht haben. Wir haben ein ganzes Land, das hieß mal DDR, sauber gemacht, ja. Wer ein bisschen älter ist, erinnert sich noch, wie das vor 40 Jahren dazu ging. Und ja, wir müssen diesen Weg weitergehen. Wir müssen Vorbild sein. Nur ich sage Ihnen, der Weg, den wir jetzt im Augenblick gehen, der wird für kein Land ein Vorbild sein. Denn wenn am Ende die Industrie und der Wohlstand leidet, werden sie dieses Modell Deutschland, was wir jetzt im Augenblick anstreben, nicht nachvollziehen. Sie werden es nicht nachmachen. Und deswegen mein Appell, wir müssen eine Politik betreiben, eine Energiepolitik und eine Industriepolitik, die dazu führt, dass alle Länder sagen, schaut an, das, was die Deutschen da machen, das könnten wir bei uns auch nachmachen. Das nutzt den Bürgern, das nutzt den Arbeitsplätzen, das nutzt dem Sozialstaat.
Prima. Das wäre schon fast das perfekte Schlusswort, aber ich habe eigentlich, und wenn Sie meinen Podcast schon mal gehört haben, eigentlich stelle ich immer noch eine Frage zum Schluss an meinen Gast, nämlich was wäre der Plan B gewesen? Wir haben über Ihren Werdegang gesprochen, sind promovierter Chemiker, Sie waren Politiker, sind von der Politik in die Wirtschaft gegangen. Wenn Sie noch mal ganz von vorne anfangen könnten, was würden Sie tun? Was wäre Ihr Plan B?
Im Nachhinein war es doch eine so glückliche Entwicklung, dass ich es eigentlich wieder so gerne hätte. Aber man muss sehen, es hat in dem Leben viele Entscheidungswege gegeben, wo du so oder so hättest entscheiden können. Nicht? Also ich bin ja nach dem Studium nicht in die Chemie gegangen, sondern zum Umweltbundesamt. Das war sozusagen damals ja noch verpönt. Heute geht ja jeder zum Staat. Aber damals fand ich, die Umweltsituation in Deutschland war schon ziemlich mau. Schlecht, um es deutlich zu sagen, nicht? Wir hatten Smogalarm, die Fischsterben in den Flüssen und Abfallskandale jede Woche. Und da habe ich mich entschieden, zum Staat zu gehen und da zum Umweltbundesamt. Es hätte nicht viel gefehlt und ich wäre bei Bayer Leverkusen gelandet. Ja? Und ich weiß nicht, was dann aus mir geworden wäre.
Interpretiere jetzt mal Bayer Leverkusen als die Firma und nicht den Fußballverein, weil ich weiß, dass Sie in Gelsenkirchen vorher geboren sind.
Nein, da bin ich natürlich alles und hoffe, dass wir irgendwann dann doch mal wieder in die erste Liga kommen. Nein, ich meine die Firma Bayer, das war sozusagen, jeder Chemiker wollte zu Bayer Höchst oder BASF. Und ich habe mich damals anders entschieden und ich habe manchmal überlegt, was wäre passiert. Das kannst du schlecht sagen, aber was jetzt auch gemacht, weil ich bin sozusagen ein Chemiker aus Leidenschaft. Und du kannst natürlich als Chemiker in der Industrie sein, du kannst als Chemiker beim Staat sein, du kannst als Chemiker sogar Energiepolitik machen. Ein Chemiker hat ja den Vorteil, dass er von den stofflichen Dingen mehr versteht als alle anderen und konnte immer schon damit reüssieren, dass ich das Seveso-Gift, Tetrachlordibenzdioxin fehlerlos sprechen konnte, während die anderen das noch nicht konnten. Und deswegen habe ich so eine politische Karriere gemacht, weil mein chemisches Wissen damals gebraucht worden ist, weil die chemischen Risiken waren ein bisschen aus dem Fugen geraten und da brauchte man eben Chemiker, der ein bisschen was dazu sagen kann.
Also ich nehme jetzt mit, Sie sind auch HSV-Fan und nicht als in Gelsenkirchen geborener sind Sie auch kein Schalker.
Das hätte ich jetzt. Naja, also ich würde schon sagen, der zweitliebste Verein ist natürlich Schalke 04. Als Gelsenkirchener wird man das nicht los. Aber wie es so aussieht, werden wir nächstes Jahr uns wieder mit Schalke messen hier im Volksparkstadion. Und da muss ich ganz offen sagen, wäre es mir dann, das sind immer die schwierigen Spiele, ja, wo ich natürlich auch immer ein bisschen mit einem weinenden Auge dabei bin, wenn wir dann mal zufällig gewinnen.
Okay. Vielen, vielen Dank, Professor Fahrenholt, für das Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir alle miteinander vorankommen auf dem Weg, der vor uns liegt. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass zumindest Kupfer eine hervorragende und gute Zukunft haben wird. Vielen, vielen Dank.
Danke auch.